Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jara Fischer und Sie hören heute die 8. Ausgabe unseres WFBB-Podcastes Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Für diese Folge haben wir uns ein besonders kontroverses Thema ausgesucht. Es handelt sich um eine Pflanze, die sich durch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in diversen Branchen auszeichnet und trotzdem noch immer als Nischenprodukt gilt. Die Rede ist vom Nutzhanf, eine der ältesten Kulturpflanzen dieses Planeten, die lange Zeit in Verruf geraten war. Erst seit kurzem wird auch in Deutschland das Potenzial von Nutzhanf wiederentdeckt. Was diese Pflanze so vielfältig macht und weshalb sie noch immer nicht auf jedem Acker zu finden ist, besprechen wir heute mit Dr. Wilhelm Schekel, Gründer der Bio-Ranch Zempo in der Ostprignitz in Brandenburg. Herzlich willkommen, Herr Schekel.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus der Ostprignitz, rund, sagen wir mal, von Mecklenburg umzingelt, der kleine Ort hier in Zempo. Wir haben hier einiges an Hanfanbau und es freut mich, dass Sie dieses Thema ausgewählt haben, Frau Fischer. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Und genau wie alle anderen Gesprächspartner muss ich Ihnen erstmal unsere obligatorische Eingangsfrage stellen. Und zwar, was bedeutet denn für Sie zukunftsorientiertes Wirtschaften?
Ja, gerade beim Hanf merkt man ja auch, dass das Thema Klimapflanze jetzt ganz nach vorne kommt. Und zukunftsorientiert in der Form heißt sicherlich, dass wir uns um gute CO2-Bilanzen kümmern und dass der Hanf da einen sehr wichtigen Beitrag leisten kann.
Ja, es ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich die Antworten tatsächlich auch unserer Gäste auf diese Frage sind. Also vielen Dank für Ihren Einblick, Ihre Perspektive darauf. Genau, aber dann kommen wir erst noch mal zu Ihnen. Wer sind Sie eigentlich? Stellen Sie sich gerne mal vor. Seit wann bauen Sie denn Nutzhanf an und wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ja, mein Name ist Wilhelm Schekel und ich habe Landwirtschaft gelernt auf einem Biobetrieb. Habe dann Landwirtschaft studiert und anschließend in der Forschung eine Zeit lang gearbeitet. Und dann war eben die Frage, wie man auf mageren Böden wirtschaften kann. Hier bei uns in Ostprignitz ist es sehr sandig. Dazu regnet es auch nicht so viel. Das heißt, bei uns wurde der Klimawandel sicherlich in den letzten 20 Jahren schon etwas vorweggenommen, sodass wir da durchaus Erfahrung haben. Ja, mein Betrieb, das ist hier die Bio-Ranch in Zempo. Da gibt es verschiedene Bereiche. Der wichtigste Bereich bei uns ist nach wie vor die Landwirtschaft. Wir bewirtschaften 500 Hektar und 100 Hektar Wald und den Rest der Flächen eben als Acker und Weide. Wir haben so rund knapp, 300 Rinder, 12 Pferde, 2 Esel. Genau, das ist das, was wir hier machen und wie wir wirtschaften.
Ja, kommen wir zurück zum Hanf. Hanf wurde ja schon immer vielfältig eingesetzt. In den Hochkulturen erst als Nahrungsmittel, die Fasern für Papier oder Textilien. Im Römischen Reich wurden sogar Kriege wegen Hanf geführt. Gutenberg druckte seine erste Bibel auf Hanfpapier und sogar die erste Jeans einer bekannten amerikanischen Marke bestand aus Hanf. Wie kommt es denn, dass Nutzhanf heutzutage noch als Nischenprodukt gilt oder vielleicht wieder?
Ja, Hanf wurde ja 1961 in der Single Convention, einem Einheitsabkommen, komplett verboten. Und dadurch wurden natürlich auch jetzt die Nutzungen, die gar nichts mit Drogen oder mit THC, mit den berauschenden Sorten zu tun haben, auch gleich mit verboten. Und das hat man versucht, 1996 wieder zurückzunehmen. Die Pflanze ist verboten und man hat dann, der historische Gesetzgeber hat dann gesagt, so, wir wollen aber eben Fasern, Körner und dass die Pflanze genutzt werden kann, wenn eben bestimmte zugelassene Sorten, die weniger als 0,2% THC enthalten, Wenn das alles geregelt ist, dann darf Hanf auch wieder angebaut werden. Ja, und das hat dann eine erste Welle gegeben. Die war, ich sag mal, mehr wissenschaftsforschungsinduziert und hat so richtig den Markt nicht gefunden. Und das hat sicherlich verschiedene Gründe, weil seit 1880 natürlich Textil fast komplett abgewandert ist und Textilproduktion eben auch auf sehr, ja, was verdient eine Frau da, $2 am Tag. Das ist bei uns gar nicht vorstellbar, dass man unter diesen Bedingungen arbeitet. Und dann ist es sehr zur Baumwolle gegangen und alle technischen Neuerungen, alle Spinnanlagen können gar keinen Hanf mehr spinnen, weil der eben sehr fest ist und die Baumwolle ist eben kurz und fein. Und insofern, wenn man heute Baumwolle, einen Hanf verspinnen will, wird er erstmal degeneriert. Das heißt, seine Superqualitäten werden erstmal kurz und klein geschlagen. Man nennt das dann Kotonisieren, also das Baumwollähnlich machen, um es dann wieder zu verspinnen. Das heißt, man hat eben viel Wissen verloren, man hat die Technologie nicht weiterentwickelt in dem Verhältnis und diese Wirtschaftsbereiche sind abgewandert in Bereichen, wo eben die Sozialstandards nicht unseren Standards entsprechen.
Okay, ja, seitdem ist dann eine lange Zeit vergangen. Erstmal ja eine Pause für den Nutzhanf. In Brandenburg scheint sich jetzt aber etwas zu bewegen. Laut einem Landtagsbeschluss vom Ende April soll eine hanfbasierte Wertschöpfungskette nun verstärkt ausgebaut werden, um, Zitat, das wirtschaftliche und ökologische Potenzial des Nutzhanfs auszuschöpfen, so Agrarminister Axel Vogel. Was bedeutet das denn jetzt hier für die Hanfbauern in der Region? Gibt es da wieder Hoffnung?
Ja, wir sehen ja schon praktisch jetzt die zweite Welle. Wir haben jetzt die Flächen von der ersten Welle schon überrundet und tatsächlich gibt es in diesem Jahr auch einen kleinen Rückschlag, dass die Märkte das so nicht aufnehmen können, was wir produzieren. Das ist aber ganz normal bei sich entwickelnden Märkten, dass Angebot und Nachfrage immer so ein bisschen, sagen wir mal, einer ums andere. Erstmal ist nicht genug da und wenn man dann mehr anbaut, dann ist plötzlich auch schnell mal zu viel da bei so kleinen Märkten. Ja, heute ist das Nutzungsspektrum eigentlich ja viel größer, weil tatsächlich ein Bedarf da ist, dass Kunden vor allen Dingen auch im Biobereich eben Hanfsamen zur menschlichen Ernährung einsetzen und nicht nur als Vogelfutter in verschiedensten Formen. Dann eben das Hanfsamenöl, also das Öl aus den Körnern, das ist sehr beliebt und vielleicht hat es der eine oder andere sicherlich auch mal im Radio gehört. Ich finde diese Werbung furchtbar, es ist so ein Ohrwurm. Aber es hat sehr viel gebracht, also jeden Tag ein Löffelchen Hanfsamenöl. Das ist ein bisschen vergleichbar auch mit dem brandenburgischen Leinöl. Ne, das ist einfach geschmacklich natürlich ein bisschen anders als andere Öle. Und deshalb braucht man wahrscheinlich einen gewissen Gewöhnungsprozess. Aber vom Prinzip her ist gerade das Hanfsamenöl ein perfektes Öl insofern, weil es genau das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren hat, wie wir das als Mensch brauchen. Die Amerikaner beispielsweise, die essen Fischölkapseln, um halt Omega-3. Und das kann man alles auch vegetarisch hinkriegen, nämlich mit Leinöl oder mit Hanfsamenöl. Und da gebe ich dem Hanfsamenöl eigentlich eine große Zukunft bei uns. Jetzt in den USA ist es so, die stehen eher auf Proteinpulver. Jetzt die Pflanze ist ja gleichzeitig eine Eiweißpflanze und eine Ölpflanze und hat extrem wenig Kohlenhydrate, ne? Vielleicht knapp unter 3% Kohlenhydrate drin. Sonst haben wir eher Früchte, die entweder Eiweißfrüchte sind oder Ölfrüchte und Hanf kann halt beides. Ne? Dann bis zu 30% Öl drin und auch nochmal über 25% Eiweiß. Und wenn man das schält, kann man da ein Proteinpulver draus machen, das bis zu 50% Eiweiß hat. Meiner Meinung nach ernährungsphysiologisch ist das eigentlich zu viel. Die normalen 30%, die da drin sind, wenn man es entölt hat, sollten eigentlich als Eiweißergänzung zum Beispiel im Brot 10% oder in anderen eigentlich völlig ausreichen. Aber wie gesagt, in den USA trendet vor allen Dingen das Proteinpulver. Und da ist das Öl fast ein Abfallprodukt. Bei uns trendet eher das Öl und das Hanfmehl. Da braucht man sicherlich noch mehr Kunden, die das abnehmen. Ja, dann haben wir einen riesigen Bereich, der leider eher aus Importen bedient wird und zurzeit auch nicht wirklich legal ist. Das ist das CBD-Öl. Eigentlich gibt es kaum Produkte, die als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind. Viele Hersteller versuchen sich in Umgehungstatbeständen wie Kosmetik, aber in der Werbung steht dann trotzdem drin, dass man sich das unter die Zunge tropfen soll. Und das heißt, im Augenblick gibt es eigentlich keinen wirklich legalen Weg, um Hanfblütenöl, das wäre ja sozusagen eben dann das Produkt, was man da aus den Hanfblüten gewinnt, in den Markt zu bringen. Und dadurch kommt es eher als Import und ist eher, sagen wir mal, ein Graubereich. Und das ist natürlich ein Produkt, was, ich sage mal, sehr gesund ist und hochinteressant ist, auch langfristig für die Getränkeindustrie. Die wollen gerne, sagen wir mal, 10 Milligramm pro Wellnessgetränk CBD reintun. Und dazu muss es aber eben auch so aufbereitet sein, dass keinerlei THC, also der berauschende Bestandteil, drin ist. Und das ist eben, normalerweise ist das fettlöslich, dass man das eben wasserlöslich hinkriegt. Das ist ein Riesenmarkt, wo gerade eben die Getränkeindustrie sehr daran interessiert ist. Und so gibt es halt verschiedene Bereiche, wo zurzeit großes Interesse ist, wo aber aufgrund der rechtlichen Bedingungen, das in Deutschland für inländische Erzeuger schwierig ist. Beziehungsweise, wenn man das legal machen will, ist es im Grunde fast unmöglich.
Genau, Sie haben jetzt zum Thema Potenzial des Nutzhanfs ja schon einige Möglichkeiten angesprochen, also als Nahrungsmittel, als Nahrungsergänzungsmittel, ja, potenziell auch in der Getränkeindustrie. Wie sieht es denn auch ganz kurz angedeutet, vielleicht für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, mit den Rahmenbedingungen momentan in Deutschland aus? Was sind da genau die Schwierigkeiten, wo Sie auch gerade mit zu kämpfen haben,
Ja,
die
wir haben
Sie genau
ein
bedienen?
Genehmigungssystem, das heißt, als Landwirte zeigen wir den Anbau an. Wir müssen genau die Original, ja, von so einer Zuchtfirma, da ist, sind die Säcke praktisch, da sind halt so Originalkärtchen dran und die muss man tatsächlich wirklich im Original zum Amt bringen, dass man nachweist, okay, wir haben wirklich genau dieses Saatgut eingebracht. Und im Agrarverfahren ist es ja so, dass praktisch ja über Luftbildkontrolle genau die Flächenstabilität, also genau festlegt, genau auf der und der Fläche habe ich das angebaut. So, jetzt hat man das eben angezeigt und dann muss man den Blühbeginn melden. Jetzt habe ich beispielsweise letzte Woche den Blühbeginn gemeldet und jetzt kriegen wir nächsten Donnerstag eine Kontrolle, wo von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eben zwei Leute rauskommen, manchmal ist auch nur einer, die dann die Felder kontrollieren und prüfen, aha, ist das Feld da, wo es angegeben ist und habe ich mit dem Blühbeginn korrekt gemeldet. Dann werden Proben gezogen und die laufen tatsächlich zickzack über den kompletten Acker und beproben den. Und das obere Drittel der Blüte wird dann ermittelt, ob das unter 0,2% THC hat. Das ganze Verfahren dient halt praktisch aber nur der Kontrolle des Saatgutes. Das heißt, das spielt eigentlich eher für den Züchter eine Rolle und das ist leider für osteuropäische Züchter, die noch nicht so lange eben hier im Markt sind, sind fast alle rausgefallen, weil in Osteuropa eben diese Grenze nicht galt und die Franzosen haben lange dran gezüchtet und haben viele Sorten, die tatsächlich diese Werte einhalten. Wie gesagt, das ist ein bisschen schade, aber das ist für uns durchaus möglich und machbar. Trotzdem ist es schwierig bei den Nahrungsmitteln, weil da gelten eben Richtwerte des Bundesinstituts für Risikovorsorge und 0,2% hört sich erstmal nicht viel an. Aber dort ist der Richtwert 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und das ist pro ist halt ein Millionstel Gramm, das ist nicht viel. Das heißt, bei einem normalgewichtigen Menschen sagen wir mal 70 Mikrogramm und das sind die Werte, die wir nicht in jedem Jahr einhalten können und das macht es ökonomisch auch fragwürdig, wenn man jedes dritte Jahr die Ernte nicht wirklich verkaufen kann. Vor allen Dingen in trockenen Jahren. Wir hatten Dürrejahre und die haben dazu geführt, dass wir eine sehr tolle Blütenentwicklung hatten und sehr viel Cannabinoide auf der Blüte waren und dann eben auch ein bisschen mehr THC. Aber wir kommen nicht in den Bereich, wo eine Rauschwirkung erzeugt wird. Dazu müsste schon jemand irgendwie da ein Labor aufbauen und größere Mengen extrahieren. Das ist durchaus denkbar. Aber jetzt, jemand kauft sich auch nicht einen Apfelsaft, und holt die 0,5% Alkohol daraus, um daraus einen 40-prozentigen Schnaps zu machen. Das ist, sagen wir mal, aus ökonomischen Gründen eigentlich Blödsinn. Aber wir haben eben beim Hanf Grenzwerte, die haben den Sicherheitsfaktor 36 oder zwischen 30 und 40. Beim Alkohol haben wir einen Sicherheitsfaktor, glaube ich, zwischen 0 und 5. Und bei Heroin ist der Sicherheitsfaktor 5, also bei harten Drogen. Das heißt, Cannabis hat einen besonders hohen Sicherheitsfaktor und es macht es dann fast unmöglich, diese Richtwerte einzuhalten. Das ist zwar nicht strafbar, weil es kein Gesetz ist, aber es führt dazu, dass Gesundheitsbehörden beispielsweise bei Kunden von uns in Berlin das kontrolliert haben. Und wir hatten da Werte weit unter 0,2. Das waren irgendwie zwischen 280 und 400 Mikrogramm. Und haben daraufhin einen bundesweiten Produktrückruf veranlasst. Und unsere Kunden letztlich haben seitdem nichts mehr bestellt. Bei einem anderen Kunden war es halt so, dass sie genötigt worden sind, zu unterschreiben, dass sie kein Hanfblatttee mehr verkaufen, obwohl diese Tees unserer Meinung nach den geltenden Gesetzen entsprechen und man kann in jeder Apotheke und auch in jedem Supermarkt vergleichbare Produkte kaufen. Aber in Berlin ja, war irgendwie da ein gewisser Verfolgungsdruck auch auf Hanfblatttee. Obwohl das seit 96 nicht der Fall war, war das jetzt seit 2 Jahren ins Visier gekommen und unsere Rechtsauffassung hat sich im Prinzip bestätigt durch ein Gerichtsurteil ich glaube vom 24.03. war das, vom Bundesgerichtshof. Trotzdem hat es dazu geführt, dass unsere Kunden jetzt eben erstmal abwarten. Na, und obwohl wir da rechtlich auf der sicheren Seite sind, ist es halt eben ärgerlich und das verursacht letztlich einen wirtschaftlichen Schaden. Und gut, das hat jetzt die Entwicklung doch, sagen wir mal, mich deutlich gebremst, was jetzt Hanftee angeht.
Ja, den Hanfblatttee, den haben Sie auch selbst bei sich auf dem Hof im Angebot, richtig?
Genau.
Genau. Gibt es da noch weitere Lebensmittel, die Sie anbieten?
Wir würden auch gerne Hanfblütentee anbieten, aber das machen wir aus genannten Gründen nicht. Wir haben bei uns auf dem Hof dann ein Blattmehl, das ist für Smoothies gut. Also man braucht ja ein bisschen Grün jeden Tag und also jeden Tag so einen Löffel Hanfgrünmehl in Smoothie. Dann eben die Körner, das sind ja botanische Nüsse, das heißt bei uns heißen sie dann Hanfnüsse, das sind die Hanfsamen. Und dann gibt es auch noch einen Tee. Fontane ist ja bei uns in der Region berühmt und war ein Teetrinker. Und deshalb haben wir im Fontane ja dann auch einen Fontane-Tee gemacht mit einem schicken grünen Tee in der Mischung mit Hanf. Das sind Produkte, die wir im Hofladen verkaufen, vor allen Dingen. Aber am meisten, denke ich mal, geht bei uns das Hanföl, das Hanfsamenöl.
Ja, die Pflanze ist nicht nur zum Verzehr geeignet, um nochmal auf ein anderes Potenzial dieser Pflanze zu kommen. Sie bieten auf Ihrem Hof ja auch Workshops an, in denen Sie zeigen, wie Hanf als Baustoff genutzt werden kann, also in Form von Hanfkalk oder Dämmwolle. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, entstehen schon ganze Häuser auf Hanfbasis. Ist das richtig?
Ja, genau. Also aus landwirtschaftlicher Sicht ist das sicherlich der Markt, der das größte Volumen verspricht und wo tatsächlich auch mal Fläche und Menge gebraucht wird, wenn sich das im Bausektor halt entwickelt. Wir müssen in den nächsten 30 Jahren alles energetisch sanieren und da sind Naturbaustoffe eine gute Wahl. Und gerade die Hanffaser ist ja sehr robust und wir wissen eben auch aus der Seefahrt, wo sie als Segel, als Tau benutzt wurde, wenn sie mal feucht wird, schimmelt sie nicht und ist die stärkste Faser, die wir haben. Es kann Feuchtigkeit aufnehmen, kann Feuchtigkeit abgeben. Das ist eben eine sehr, sehr spannende Eigenschaft und dämmt besonders gut auch gegen Wärme. Das heißt, hält nicht nur sozusagen Kälte ab, sondern auch im Sommer Wärme. Und das ist sicherlich auch schon länger bekannt, dass man eben, wie man mit Hanf-Dämmwolle arbeiten kann, hat sich aber im Markt bisher mengenmäßig noch nicht so, sagen wir mal, bemerkbar gemacht. Aber hier in Nordbrandenburg ist da auf jeden Fall sozusagen der bundesweite Marktführer. Die Hanfaser Uckermark eben in Penzlin haben gerade diese Hanfdämmwolle eben promotet und auch weiterentwickelt. Ja, was jetzt neu ist und vor allen Dingen in Deutschland neu, in Frankreich wird es schon länger gemacht, das ist der Hanfbeton, Hempcrete oder Hanfkalk. Der Hanfstängel besteht ja aus den Fasern. Die sind mit Pektin verklebt und innen drin ist der Stängel und das nennt man Schäbe, weil früher, als man hauptsächlich eben Textilien draus machen wollte, wenn ein bisschen Schäbe drin geblieben ist, dann hat man Faserrisse und macht die Textilien, die Klamotten dann schäbig. Also die Schäbe ist sozusagen das, was schäbig macht. Mhm. Aber es ist dennoch ein wunderbarer Stoff, weil es sind Leitungsbahnen, die können ja 5 Meter hoch sein und können besonders gut eben aufgrund ihrer Dicke oder Dünne eben mit Feuchtigkeit umgehen. So, und jetzt mit diesem organischen Stoff, wenn ich den kombiniere eben mit Kalk, also normalen Luftkalk oder Weißkalkhydrat, wie man den im Baumarkt kaufen kann, und es mischt, dann habe ich einmal den Kalk und habe dadurch eben einen hohen pH-Wert. Da gibt es keine Schädlinge, die reingehen. Und diese Kombination dann mit dem Organischen gibt einen Baustoff, einen Leichtbeton, der doppelt so gut dämmt wie Holz. Der Nachteil ist, dass er nicht lastabtragend ist. Das heißt, man braucht entweder eine Skelettbauweise oder eine Rahmenbauweise oder eine Fachwerkbauweise, um das halt zu kombinieren. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel vorher Hanfsteine macht oder dass man es in situ auf der Baustelle eben verschalt und praktisch auf der Baustelle halt zubereitet und stopft. So, und dann gibt es natürlich noch ein paar Feinheiten. Das heißt, man kann da ein bisschen Romanzement reintun, dass es schneller abbindet, weil der Kalk braucht halt 28 Tage. Mhm. Und einfach auch ein bisschen Bau-Know-how, um damit umzugehen. Und wenn man aber mal Räume erlebt hat, vor allen Dingen auch in der Altbausanierung, kann man damit innen die Außenfassade so lassen, wie sie ist und innen irgendwo zwischen 12 und 20 Zentimeter Hanfkalk rein, je nachdem, wie man denkt. Also 20 Zentimeter ist sicher die Luxusvariante, aber man verliert natürlich ein bisschen Raum auch und deshalb gehen viele, sagen wir mal so, auf 12 Zentimeter. Da kriege ich auch im Altbau die Wärmedämmung und habe gleichzeitig aber diesen guten Umgang mit der Feuchtigkeit, sowohl von außen als auch innen. Und der Hanfkalk reinigt auch die Raumluft. Ne, da gibt es wirklich richtig gute Liste von Vorteilen beim Hanfkalk, vor allen Dingen eben auch für die Altbausanierung. Mhm. Aber es gibt auch das erste Tiny Hemp House in Brandenburg, in Oberkrämer. War ein schöner Bericht in der Süddeutschen drin. Natürlich ein kleines Haus, aber eben vollständig tatsächlich mit Hanfkalk gebaut. Und hier bei uns in der Region gibt es eben auch eine Altbausanierung. Im Augenblick sind die Wände noch offen. Wenn man sich anschauen will, müssen wir es jetzt machen. Wir haben da auch tatsächlich einen Workshop gemacht, wo viele Leute da waren, auch Architekten da waren, sich das angeguckt haben, wie man Altbausanierungen eben mit Hanfkalk machen kann.
Ja, und wie sieht es dann mit der CO2-Bilanz aus? Das ist ja immer die wichtige Frage, vor allem auch in der Bauindustrie. Also Sie haben schon gesagt, dass sich Hanfkalk noch nicht im großen Stil durchsetzt. Aber wenn wir jetzt mal von den Tiny Houses ausgehen, lohnt sich das? Und auch darüber hinaus, welche anderen Effekte hat Nutzhanf vielleicht für die Landwirtschaft?
Ja, wenn man sich einen CO2-Fußabdruck anschaut, wird beim Hanfkalk effektiv Kohlenstoff, ist Kohlenstoff minus 90% von der CO2-Bilanz. Der Kalk braucht ungefähr ein Drittel der Energie, die Zement braucht. Zement ist so das energieintensivste. Kalk braucht auch Energie in der Herstellung, weil er ja CO2 erstmal ausgetrieben wird und dann der sich aus der Luft das wiederholt. Ne, das heißt, vom Baustoff her ist es neutral, es braucht aber Energie dazu. Und der Hanf selber speichert natürlich große Mengen an CO2. Und gleichzeitig, während er wächst, hat er auch Wurzelausscheidungen, sogenannte Liquid Carbon Pathway. Das heißt, während er wächst, bildet er ja beim Chlorophyll auf flüssigen Kohlenstoff und leitet den durch die Wurzelbahn in den Boden. Und im Bodenleben gibt es sozusagen einen Austausch. Und der Hanf wurzelt tief, wenn man ihn lässt, wenn der Boden das hergibt, dass er 60 Zentimeter oder sogar 2 Meter. Und er bringt dann tatsächlich eben Kohlenstoff in diese unteren Bodenschichten. Und da sind sie stabil. Im oberen Boden, gerade beim Sandboden, muss man sagen, wenn dann wieder geackert oder vielleicht auch gepflügt wird, geht er relativ schnell auch wieder in die Luft. Das heißt, um stabil Kohlenstoff zu speichern auf dem Acker, muss ich den eigentlich unterhalb der Ackerkrume platzieren. Und dafür brauchen wir eben regenerative Landwirtschaftsverfahren, wo wir aufs Pflügen verzichten und wo wir tief lockern, aber eben auf bestimmte Weise eben das tun, damit tatsächlich der Kohlenstoff auch dort bleibt und nicht sofort wieder in die Luft geht.
Ja, ich habe außerdem gelesen, dass die Hanfpflanze besonders effizient Wasser nutzt. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, vor allem im Hinblick auf die Trockenheit hier in Brandenburg.
Ja, das Thema Wasser ist sehr vielfältig. Deshalb kann man so pauschal gar nicht antworten. Aber wenn man es mit Baumwolle vergleicht, ist Hanf 6-mal wassereffizienter. Da gibt es Untersuchungen auch aus Potsdam, die den Hanf da untersucht haben und wirklich genau geguckt haben, wie viel Wasser braucht er denn nun? Jetzt vom Vegetationsablauf ist es so, dass der Hanf zunächst mal gar keine nassen Füße haben möchte. Zu viel Wasser ist da schädlich. Wenn er dann so 20, 30 bis 80 Zentimeter groß ist, braucht er sehr viel Wasser in der Phase. Und wenn er diese Größe erstmal erreicht hat, dann kann er sehr, sehr sparsam mit Wasser umgehen und kann grün bleiben. Wir hatten in den Dürrejahren hier dann nicht so den Massenertrag, aber es waren noch grüne Felder, so dass Gäste, die hier ins Dorf kamen, sagen, wieso ist denn hier Dürre? Ist doch alles grün. Mhm. Und dieses Grün hat einen riesen Vorteil, weil es kühlt ja. Ne, wir bauen die Wälder um und wir versuchen eben die grüne Brücke, dass möglichst auch grüne Pflanzen auf dem Acker stehen, die aber eben nicht zu viel Wasser brauchen. Und der Hanf kann dann von unten auch Blätter abwerfen. Das heißt, man sieht dann, dass er von unten leicht trockener wird, ist oben aber immer noch grün. Und wenn es dann wieder, sagen wir mal, im September Wasser gibt, dann zieht er nicht mehr ganz so durch, aber eben kann dann auch noch ein bisschen nachholen, sodass eben, sagen wir mal, schwache Zeiten überbrückt werden können. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ohne Wasser wächst eben nichts. Aber wie geht die Pflanze mit dem Wasser um? Und was passiert mit dem Wasser? Ne? Für den Klimawandel ist es halt wichtig, kühlen, kühlen, kühlen. Ist ja irgendwie logisch, weil es wird wärmer und wir müssen halt kühlen. Und kühlen tun wir mit grünen Pflanzen. Und grüne Pflanzen speichern Kohlenstoff, weil sie Photosynthese machen. Und wenn wir mit diesem Kohlenstoff gut umgehen, wenn man jetzt als Beispiel in Deutschland zusätzlich Zwischenfrüchte oder Hanf als Zwischenfrucht einführen würde komplett, könnte man den kompletten Kohlenstoffausstoß des Fahrzeugverkehrs neutralisieren.
Mhm. Ja, genau. Sie haben gerade schon ein paar Gründe angesprochen, weshalb wir eben nicht auf jedem Acker vielleicht momentan Hanf sehen, obwohl Hanf ja als Nahrungsmittel, als Baustoff, als Klimapflanze in der Textilindustrie, vielleicht in der Verpackungsindustrie ganz vielfältig eingesetzt werden könnte. Was fehlt denn noch? Gibt es weitere Punkte, die gerade davon abhalten, Hanf mehr anzupflanzen?
Na, sagen wir mal so, es gibt ja eher jetzt fördernde Sachen, ne? Seit Samstag ist Einweggeschirr untersagt, trotzdem haben noch alle was im Schrank und überall kriegt man noch einen Kaffeebecher in Einweg. Also an dem Tag, an dem ernsthaft auf Plastik und Mikroplastik verzichtet wird, weil der Mensch kann nicht viel mehr als 15 Gramm Mikroplastik in seinen Organen vertragen und jeder Waschgang erzeugt Mikroplastik und das ist zwar erstmal nicht so giftig, ist aber für unsere nachfolgenden Generationen einfach der Horror, was wir da mit dem Mikroplastik machen. Und wenn wir das ernst nehmen und da auf Naturfasern setzen, dann ist die Sternstunde des Hanfes. Dann wird der Hanf Gold wert sein, weil man aus Hanf praktisch alles machen kann. Glasfaserverstärkte Kunststoffe. Im Augenblick ist es auch noch eine Kostenfrage. Jetzt ist der Holzpreis zwar hoch, aber in den letzten Jahren war der Holzpreis so niedrig, dass halt hier Chronotex und die ganzen Plattenwerke plus Bayern, Baden-Württemberg haben den Holzabsatz subventioniert. Das heißt, sie haben Holz so billig gekriegt, dass das praktisch da jetzt andere Naturfaserstoffe uninteressant sind. Und es ist eine Technologiefrage, ne? Um Papier aus Holz zu machen, brauche ich ein Chemiewerk. Und um Papier aus Hanf zu machen, kann jeder zu Hause. Da braucht man keine komplizierte Technologie dafür. Aber wie gesagt, wenn tatsächlich man eben mit dem Plastik das ernst nimmt, dann, ich glaube, Hanf wächst auch die Zellulose 24 Mal schneller als Wald, dann hat der Hanf enorme Vorteile. Aber man muss auch eben den Anbau in den Griff bekommen und mit der Sortenwahl, wie kriegt man das hin? Da sind wir ja dran, dass wir eben Erfahrungen sammeln für den landwirtschaftlichen Bereich. Nur wir müssen es dann ja auch irgendwie verkaufen können.
Und wie sieht es hier in der Region mit der Vernetzung aus? Es gibt Sie jetzt oben in der Ostprignitz, dann gibt es sicherlich auch in anderen Regionen Brandenburgs Interessenten, die sich mit Nutzhanf befassen. Wie gut sind Sie vernetzt oder wie werden Sie sich weiterhin vernetzen?
Ja, wir haben ja bei unserem Hanf-Kompetenznetzwerk hier in Wittstock, das in der Gebietskulisse Prignitz, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin läuft. Und das ist ja auch das Cluster, was der Landtag beschlossen hat, neben dem anderen Cluster, was praktisch ja in der Lausitz. In der Lausitz, ja, hatten die letztes Jahr, weiß ich, 4 Hektar oder 20 Hektar jedenfalls im Anbau. Die sind aber irgendwie weiter, was jetzt Projekte angeht, und haben auch eine 135-seitige Studie geschrieben und sind da im Prinzip sehr aktiv. Wir kommen ja eher so aus der landwirtschaftlichen Seite und sind da stark mit den Mecklenburgern vernetzt, weil dort eben, wenn wir jetzt unsere Region mit der Müritz zusammenzählen, ist es die größte Anbauregion in Deutschland. Na, und da sind wir im Verhältnis noch relativ klein im zu dem Anbaugebiet in der Müritz. Da gibt es eben auch schon eine größere Trocknung und Verarbeitung und eben auch ein Netzwerk bis hin nach Österreich und natürlich auch international, um halt Know-how-Austausch zu machen und sich eben darauf vorzubereiten. Aber wir machen ja doch fast immer alles, was die Amerikaner auch machen. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, dass es doch irgendwann auch hier in Deutschland möglich sein wird, eben dann die Hanfprodukte eben auch hier anzubauen. Das können wir schon, aber wir dürfen sie halt hier nicht verkaufen.
Ja, da sind wir schon bei der Zukunftsvision ein bisschen. Sie haben es schon gesagt, die USA, aber auch Kanada und die Schweiz vielleicht sind uns schon ein bisschen voraus. Wenn Sie sich noch etwas für Ihre Branche wünschen dürften, welchen Stellenwert hätte der Nutzhanf in Brandenburg in 10 Jahren?
Ja, wenn ich mir was wünschen darf, würde ich mir als erstes ein Labor wünschen in Wittstock, um halt wirklich für unsere Bauern, dass wir da sicher sind, dass man da testen kann, dass man weiß, dass man da keine Produkte produziert, die man nachher wieder zurückgeschickt kriegt oder einen Rückruf oder so. Ich würde mir da erstmal mehr Sicherheit wünschen und dass die Wertschöpfungsketten dort eben in den Blick genommen werden. Und dann können wir uns da auch ein Wachstum in Zukunft vorstellen. Wie gesagt, also 5% in der Fruchtfolge wäre gut. Deutschlandweit ist das dann ganz schön viel. Man könnte sich aber auch 10 oder 15% in der Fruchtfolge vorstellen. Das wäre natürlich für unsere Region auch durchaus denkbar, wenn sich halt der Hanf hier besonders gut entwickelt. Man muss natürlich dann aber auch eben die Wettbewerbsbeziehungen jetzt zur Stärkekartoffel sehen, in Kyritzische Stärkekartoffelfabrik. Und genau, und in Zukunft, wahrscheinlich in längerer Zukunft dann eben auch, wie verhält sich das mit dem Wald? Ne, das ist schwer zu sagen. Ne, und da muss man natürlich gucken, dass wir uns da auf die ökonomischen Realitäten einstellen. Ich bin eigentlich ein Gegner von Subventionen. Im Augenblick fordern viele Subventionen, weil es ist ja eine Klimapflanze, es ist ganz toll. Aber Subventionen werden tendenziell zu einer Überproduktion führen, so dass gerade die ersten Betriebe und die Pionierbetriebe vielleicht eben nicht so, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Also deshalb sehe ich das jetzt nicht so rosig, aber ich sehe es als wichtiges Thema.
Okay, vielen Dank, Herr Schickel. Das war für mich ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und wir beobachten die Entwicklungen weiter mit Spannung und bleiben hoffentlich in Kontakt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über das Thema erfahren möchten, dann kontaktieren Sie gerne entweder direkt Herrn Schekel oder uns oder informieren sich weiter über die Webseiten der Cluster Ernährungswirtschaft und Kunststoffe Chemie Brandenburg. Die Cluster haben das gemeinsame Format Hanffrühstück ins Leben gerufen, das Akteure aus der Region zu diesem Thema zusammenbringt. Und an dieser Stelle möchte ich Sie alle und auch Sie, Herrn Schekel, noch einmal herzlich einladen, auch zu den zukünftigen Treffen dazuzukommen. Am 7. Oktober geht es beim Hanffrühstück um den Einsatz von Nutzhanf als Lebensmittel und am 9. Dezember wird sich das Format dem Nutzhanf als Baustoff widmen. Also notieren Sie sich gerne diese Termine und seien Sie dabei. Lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar da, wie Ihnen diese Folge gefallen hat, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Zukunftsorientiertes Wirtschaften.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Fand ich super. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, also mit diesem Hanffrühstück, das ist eine tolle Sache. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
Super. Bis dann.
Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.